Vor ein paar Tagen las ich eine Meldung, die mir zu denken gab. Eine recht bekannte Denkfabrik in den USA, das sogenannte Institute for the Study of War, hat einen Bericht vorgelegt, in dem steht, dass Moskau derzeit die russische Armee weiter ausbaue, um sich, Zitat, für einen zukünftigen, groß angelegten, konventionellen Konflikt mit der NATO vorzubereiten. Und ich finde, darüber sollten wir reden. Hier ist Moreno Plus 1, der Interview-Podcast der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen Laber-Podcast zu machen. Bei mir ist heute Michael Schichkin, einer der wichtigsten russischen Autoren. Als er noch kein bekannter Kreml-Kritiker war, wurde er in seiner Heimat für sein Werk als einziger russischer Autor überhaupt mit allen drei großen russischen Literaturpreisen ausgezeichnet. Schichkin war der Liebling der Kritik, wurde verglichen mit Tolstoi und Nabokov. Mittlerweile lebt Schichkin in der Schweiz. Ich wollte mit ihm reden wegen eines grandiosen Buches, das er bereits 2021 geschrieben hat, also vor dem Überfall auf die Ukraine. Er hat das Buch geschrieben mit dem mittlerweile verstorbenen Journalisten Fritz Pleitgen, der langjähriger ARD-Moskau-Korrespondent war und später sogar den ARD-Vorsitz übernahm. Frieden oder Krieg? Russland und der Westen eine Annäherung, so der Titel des Buches. Und dieses Buch geht ungefähr so. Pleitgen erklärt, warum Russland gute Gründe hat, dem Westen zu misstrauen und warum man den Russen vertrauen sollte. Schichkin hingegen ist ganz anderer Meinung. Er sagt, wohlgemerkt, schon 2021, es sei ein Fehler, Russland zu vertrauen. Fritz Pleitgen ist im September 2022 verstorben, also nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Und kurz vor seinem Tod schrieb er Schichkin eine E-Mail. Und darin stand, du hattest Recht, ich hatte Unrecht. In meiner ersten Frage an Schichkin wollte ich über ein Wort sprechen, das immer wieder bei ihm in seinen Texten über seine Heimat auftaucht, nämlich das Wort Lüge. So schreibt er, dass er mit der sowjetischen Lüge aufgewachsen ist. Was meint er damit?
Was meine ich mit der sowjetischen Lüge? Das ist eine Frage von jemandem, der nicht in der Sowjetunion aufgewachsen war, denn sonst ist es so klar. Also meine Eltern mussten diese Lüge leben und das war die einzige Möglichkeit zum Überleben. Öffentlich sagen, ja, es lebe die kommunistische Partei der Sowjetunion, wir bauen den Kommunismus auf, bla 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 bla, es lebe der große Stalin oder es lebe Khrushchev oder es lebe Brezhnev und so weiter. Ja. In der Wirklichkeit war es einfach ein Kampf ums Überleben. Ja. Und das war auch das Problem meiner Mutter, sie war in der Schule, sie war Lehrerin. Und einerseits mussten sie den Kindern beibringen, ja, man muss die Wahrheit sagen. Aber wenn du die Wahrheit sagst, dann hast du Probleme. Deshalb die Aufgabe der Lehrer in einer Diktatur war, den Kindern zu helfen, ja, in diesem Leben mit diesem Double Thinking, ja, mit diesem Doppeldenken. Du musst etwas Richtiges sagen, aber du musst verstehen, dass du lügst. Und das ist eine rettende Lüge für dich und du musst dann ganz anders dich im Leben benehmen. Diese Rolle haben die Lehrer gemeistert in Russland, ja. Sonst wenn du als junger Mann an hohe Idealen glaubst, dann willst du dein Leben, ja, so aufbauen, dass du für diese Ideale kämpfst, für die Wahrheit, nicht für die Lüge, dann bist du im besten Also Fall ein Außenseiter, im schlimmsten Fall bist du im Gefängnis oder getötet.
Ich frage deswegen nach der Lüge, weil ich habe den Eindruck, Sie haben viel über das Phänomen der Lüge in der russischen Politik nachgedacht.
Was ist in Russland anders geworden? Was ist jetzt anders? Nichts. Also wer kam an die Macht in den 90er Jahren in Russland? Die KGB-Leute. Und die haben den Staat gebaut, in dem sie aufgewachsen sind. Das war der Staat, wo sie jung und glücklich waren. Jetzt sind wir back in the USSR, ja. Und es gab keine Möglichkeit, diese Beziehungen zwischen der Macht und der Bevölkerung zu ändern. Also in der Sowjetunion, also in der Diktatur grundsätzlich, ja. Die Lüge rettet alle. Ja? Denn die Macht hat die Angst vor der Bevölkerung, die Bevölkerung hat die Angst vor der Macht. Und die lügen, dass sie lieben einander. Ja? Also für die Bevölkerung seit Generationen, das ist klare Liebe. In der Wissenschaft heißt das Stockholmer Syndrom. Die Macht ist da oben, wie der Himmel. Wir hängen von der Macht total ab. Was die wollen, das können die mit uns machen. Wir sind Geiseln, ja. Und wir lieben die Macht in der Hoffnung, dass die mit uns nichts Schlimmes macht, ja. Und diese Beziehungen der Angst, ja, diese Beziehung herrscht jetzt in Russland total. Die Bevölkerung hat Angst vor dem Staat und das ist die Politik des Staates, die bewusste Politik, die Einschüchterung, die Angst. So funktioniert die Gesellschaft in Russland wie früher, so genauso auch jetzt.
Wobei ich nicht weiß, also der Westen sieht ja die russische Bevölkerung als Opfer dieses Staates, dieser Macht und dass das Ganze eine Überlebensstrategie, das beschreiben Sie ja gerade, der Bevölkerung ist. Das haben Sie später auch irgendwo geschrieben. Sie würden von dieser Überlebensstrategie, von der würden Sie absehen, das sehen Sie nicht nur als Überlebensstrategie. Warum?
Schauen Sie mal, wir leben im 21. Jahrhundert. Wir haben die ganze Geschichte der Menschheit hinter uns. Und früher hatten wir ein Stammbewusstsein, ja.
Stammesdenken, genau.
Aber jetzt hat sich die Menschheit entwickelt zu einem individuellen Bewusstsein. Das heißt, nur ich kann die wichtigste Frage der Fragen beantworten. Nicht mein Stamm, nicht Stammesführer. Was ist gut und was ist böse? Und wenn ich entscheide, dass mein Volk, mein Land etwas Böses tut, dann werde ich gegen mein Volk, gegen mein Land sein. Aber die Russen leben noch in der Vergangenheit. Die haben dieses Stammesdenken, ja, und die identifizieren sich mit dem Stamm. Und dagegen wirkt nur die Klärung, ja. Jedes Regime unterstützt dieses Stammesdenken, ja. Vor der Revolution, Stalin, Putin jetzt. Nein, nein, wir identifizieren uns mit unserem russischen Volk, ja. Und das Weltbild ist absolut klar. Also wir sind wie eine heilige Insel, umzingelt ganzen Ozean der Feinde. Die wollen uns vernichten, unser Stamm. Und wir sind, die Russen, sowieso die Besten, die Geistigen. Ja, wir haben die einzige richtige Religion. Früher war das Orthodoxie, dann Kommunismus, jetzt weiß ich nicht was. Aber trotzdem, wir sind die Besten. Und eben, wir müssen unsere Heimat, unser Vaterland, ja, gegen die Feinde verteidigen. Schauen Sie mal, nach dem 24. Februar, ja, im Westen, hier waren, ich weiß nicht, Hunderttausende auf den Straßen gegen den Krieg zu protestieren. In Russland, das waren nur Einzelgänger. Wo sind die, diese wunderbaren Menschen? Die sind im Gefängnis oder die mussten flüchten. Und man hat das erklärt, ja, das ist die Angst. Aber dann kam die Mobilisierung und die Welt hat gesehen, Hunderttausende von Menschen unterstützen diesen Krieg, die gehen in den Krieg, um Ukrainer zu töten und um getötet zu werden. Das hat schon mit der Überlebensstrategie überhaupt nichts zu tun. Also wieder die Diktatur, das Regime missbraucht dieses Gefühl des Patriotismus. So wurde mein Vater missbraucht.
Inwiefern?
Schauen Sie mal, bis zu seinem Tode, also hat er geglaubt, ja, wir, die Russen, wir haben Europa, die Welt vom Faschismus befreit. Man konnte ihm nicht erklären. Papa, habe ich versucht, ihm zu erklären, ihr habt statt deutschen Faschismus, ihr habt diesen kommunistischen Faschismus nach Europa gebracht. Ja. Nein, wir Faschisten, das geht nicht. Es ist nicht möglich. Wir sind ja die Guten, wir sind gegen den Faschismus. Ja. Wie kann man diesen Leuten erklären, dass sie vom Regime missbraucht werden, dass sie eben jetzt die Faschisten sind? Und alles wiederholt sich total. Ja. Wie zu Stalinzeit, genauso wie jetzt. Als Beispiel, ja. Sie sind der Vater, ja, eines jungen russischen Soldaten, der in der Ukraine jetzt gefallen ist. Und sie haben zwei Wahrheiten. Sie müssen eine Wahrheit wählen, ja. Eine Wahrheit durch die Oppositionellen besagt, ihr Sohn ist ein Faschist. Die Ukrainer wollten nach Europa, die wollten eine demokratische Gesellschaft aufbauen, ja, und er ist gekommen dort, um die Ukrainer zu töten. Ja, er ist ein Faschist und sie sind, die Eltern sind der Vater des Faschisten, also schämen sie sich. Die zweite Wahrheit, die von der Macht kommt, also ihr Sohn ist ein Held. Also die Amerikaner, die hassen uns, die wollen uns vernichten und die missbrauchen diese dummen Ukrainer, ja, diese Nazis und die hassen alles Russische und ihr Sohn wollte unsere Heimat, unsere russische Kultur, unsere russische Sprache und unseren Puschkin verteidigen. Und sie sind, die Eltern sind der Vater des Helden. Sie müssen stolz sein. Welche Wahrheit würden sie wählen? Es ist so kompliziert, jetzt diesen Leuten zu erklären, dass sie nichts haben, um stolz zu sein mit diesem Krieg.
Es schimmert ein wenig durch in Ihrer Beschreibung gerade, dass in Russland ein Gefühl herrscht, dass man als Stamm von Feinden umgeben ist. Und ich kann Ihnen eine kleine Anekdote meinerseits erzählen. Ich bin vor einigen Jahren für ein Magazin aus Österreich mit dem Zug gefahren durch Russland. Und es ging mehrere Tage, wie so oft bei russischen Zugfahrten. Und irgendwann hörte ich das Gerücht, dass im Zug ein ausländischer Spion sein soll. Und ich fand, wie aufregend, ein Spion. Und dann merkte ich irgendwann, die meinten mich. Und da habe ich mich wirklich gefragt, da war eine ältere Dame, die tatsächlich davon überzeugt war, dass ich nicht nach Russland gefahren bin, weil ich mich für diese Kultur interessiere, weil ich wissen will, wie es ist, in so einem Zug mehrere Tage zu fahren, sondern die war davon überzeugt, dass ich irgendwelche Absichten hatten, die nicht gut waren.
Ein gutes Beispiel für diese Feindseligkeit in Russland, die schon von Kindheit an geimpft wird, ja. Diese Frau als Kind hat vielleicht noch Stalin erlebt, wo alle Ausländer Feinde und Spione waren, ja. Jetzt ist es das Gleiche. Also Propaganda arbeitet nach dem gleichen Muster.
Ich finde einen Aspekt, der mir aufgefallen ist, als ich in Russland war und den ich für relativ wichtig halte, weil ich glaube, dass der hier bis heute falsch verstanden wird. Ich glaube, dass viele im Westen bis heute nicht verstehen, was in den Köpfen von einigen Russen vor sich geht, wenn man ihnen sagt, was wollt ihr denn? Wir bringen euch Demokratie. Das ist doch fantastisch. Wo ist das Missverständnis?
Von Anfang an. Also die Russen in den 90er Jahren, ja, nach dem Zerfall der Sowjetunion, also die wollten auch Demokratie. Die haben das nie gewusst, was das ist. Die haben nie einen Rechtsstaat erlebt. Keine Ahnung, wie Demokratie funktioniert. Aber das waren Sklaven, die plötzlich die Freiheit bekommen und die schauen, wie die anderen leben. Ja, die waren nie im Westen, aber die haben die amerikanischen Filme sich angeschaut. Und so wollten die leben. Deshalb wollten sie Demokratie. Das war alles included. Ja, Demokratie und McDonald's, amerikanische Autos und freie Wahlen. Das war alles zusammen. Ja, die Russen wollten Anfang 90er für die Demokratie bereit. Die wollten diese Demokratie. Aber was passierte dann? Also alle diese Umwälzungen, diese Reformen, wie endeten sie? Also sehr schnell haben Leute verstanden, das ist keine Demokratie, wie in amerikanischen Filmen. Das ist russischer Chaos, russische Anarchie, russische Kriminalität. Ja? Und so wurde absolut diskreditiert der Begriff der Demokratie. Also für die Russen endete der Versuch, Demokratie einzuführen in einer Katastrophe. Ja? Deshalb jetzt, wenn ein Wunder passiert, und das Fenster der Möglichkeiten sich plötzlich öffnet, ja. Und jemand aus der Migration nach Russland kommt, so wunderbare Leute wie Garry Kasparov oder Michail Khodorkovsky, und wird wieder sagen, ja, wollen wir Demokratie aufbauen? Dann bekommen sie zu hören, nein, 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 wir haben das schon versucht, wir wissen, was das ist, wir wollen diese Anarchie nicht mehr, wir wollen die Ordnung. Also das ist das größte russische Problem. Was ist eigentlich die Demokratie? Das ist ein Traum vom normalen Leben. Ja? Und in Russland gab es schon Versuche, dieses normale Leben einzuführen. Aber für wen war das das normale Leben? Für die lesende Gesellschaft. Aber für 150 Millionen der Bauern, die weder lesen noch schreiben konnten. Ja? Die wichtigste russische Frage war, bleibt und vielleicht auch weiter bleiben wird, ist der Zar echt oder falsch? Denn wenn der Zar echt ist, dann haben wir die Ordnung. Wenn der Zar falsch ist, dann haben wir Smuta, also die Zeit der Wirre, dann haben wir Anarchie.
Chaos. Es gibt nur Chaos. Diese zwei Jahreszeiten.
Und wichtig ist, wie versteht man, dass der Zar echt ist? Ja, das kann man nur durch die Siege beweisen. Nur ein siegreicher Zar kann echt sein. Wenn du siegen nicht kannst, bist du ein falscher Zar. Ja, und das hat, also Stalin, ja, konnte Millionen und Millionen vernichten. Für die Bevölkerung ist er mit seinem großen Sieg im Zweiten Weltkrieg bis jetzt der echte Zar. Jetzt werden ihm in Russland wieder Denkmäler aufgestellt. Ja. Gorbatschow, der so geliebt hier im Westen ist, hat den Afghanistan-Krieg verloren, hat den Kalten Krieg verloren, bis jetzt ungeliebt, gehasst in Russland. Ja, ein falscher Zar. Das hat Jelzin absolut verstanden. Ja. Also Demokratie konnte ja nur den Oligarchen anbieten, ja, und der Bevölkerung, was konnte er anbieten, ja, nichts. Deshalb brauchte er einen siegreichen kleinen Krieg. Die Generäle haben ihm versprochen, die werden Grozny in 3 Stunden einnehmen, ja. Das war die große Niederlage im ersten tschetschenischen Krieg. Jelzin war absolut kein echter Zar, sehr unbeliebt, gehasst, Borka-Alkoholiker, ja. Der nächste Zar sollte seine Legitimität durch einen Sieg beweisen. Das ist die einzige Legitimität in Russland. Keine Wahlen. Die Wahlen kann man immer verfälschen. Ja, der echte Zar muss durch einen Sieg sich legitimieren.
Und das war das Erste, was, glaube ich, im Jahr 2000 Wladimir Putin gemacht hat.
Wie hat er angefangen? Er braucht einen Vorwand für den zweiten tschetschenischen Krieg. Er hat die Wohnhäuser mit eigenen Leuten in die Luft gesprengt. Von Anfang an war er schon ein Verbrecher gegen die eigene Bevölkerung. Wie war der zweite tschetschenische Krieg? Also alle haben das schon vergessen. Das war ein Genozid, ein Völkermord pur. Und dann musste man immer die Legitimität irgendwie unterstützen, ja. Dann kam diese Krim-Annexion. Die Bevölkerung war total glücklich. Krim nasch, Krim nasch. Die Krim ist unser. Wir haben einen echten Zaren jetzt, ja. Und dann haben ihm die Generäle gesagt, wir werden Kiew in 3 Tagen einnehmen. Was passiert ist, wissen wir jetzt alle. Ja. Alle diese faulen Worte über die NATO, Osterweiterung, das war alles bla bla bla.
Also dieses Argument, das gerade auch im Westen ja oftmals von was gemeinen Putin-Verstehern vorangebracht wird, nämlich, dass du sagst, die Provokation war so groß dadurch, dass die NATO immer größer geworden ist, dass Russland eigentlich gezwungen war, sich zu verteidigen,
alles Propaganda, bla bla bla.
Das würde ich sagen, ist Quatsch.
Absolut. Und, also, wo ist der Sieg? Es gibt keinen Sieg. Das heißt, Putin ist ein falscher Zar. Und für alle ist das klar. Ja. Wir erinnern uns an den Prigozhin-Aufstand. Ja. Das war vor einem Jahr fast, ja. Im letzten Juli war das, glaube ich, ja. Also, alle haben gewartet. 400 Kilometer seine Panzer vor Moskau.
Ich glaube, ein bisschen näher sogar.
300 Kilometer, 200 Kilometer. Seine Soldaten wurden im befreiten Rostow ja, mit Blumen und Eiscreme
begrüßt,
ja. Also niemand wollte ihn stoppen eigentlich, ja. Für allen war es klar, ja, der neue Zar kommt, ja. Und er übrigens war der einzige von allen Generälen, der einen kleinen Sieg, ja, in der Tasche hatte, ja. Also Russland ist bereit für einen neuen Zaren. Also der neue Zar ist noch nicht bereit für Russland, ja. Also der nächste Putin muss klar mit einem Sieg seine Legitimation beweisen.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe und dieses schöne Beispiel des echten Zaren und des falschen Zaren nehme, dann sagen Sie doch, dass intrinsisch Russland immer einen Konflikt suchen muss, weil nur wer einen Konflikt gewinnt, ist legitimiert, dieses Land zu führen. Das heißt...
Genau so ist es.
Aber das heißt doch, wir haben ein Unruheherd immer in diesem Russland. Wenn man ihnen glaubt, würde das heißen, wir werden diesen Zustand, den wir ja alle wollen, dass Russland einfach ein weiteres Land ist, wie viele andere, diesen Zustand werden wir einfach nicht erreichen. Wir werden immer mit Aggression von Seiten von Russland rechnen müssen, wenn Ihre These stimmt.
So war es immer. Und der Westen hat immer den Weg gefunden, mit den Diktatoren in der Sowjetunion, in Russland ein Handshake zu machen. Wenn Putin bleibt oder ein Post-Putin, spielt keine Rolle, wie ein Post-Putin heißt, Patruschew oder so weiter. Ja. Also der Westen wird mit dem nächsten Diktator auch ein Handshake machen, denn dieser Diktator wird versprechen, die Kontrolle über die Atomwaffen zu halten. Erinnern Sie sich an das Ende der Sowjetunion? Das war eine Horrorvorstellung von westlichen Demokratien, dass die Sowjetunion zerfallen wird, ja. Also das wiederholt sich alles, ja.
Wenn ich Sie aber richtig verstehe oder verstanden habe, dann würde selbst, wenn wir jetzt sagen, okay, wir unterstützen jetzt die Ukraine weiterhin massiv mit besseren Waffen, mit noch mehr Waffen, so dass die eine realistische Chance haben, diesen Krieg nicht zu verlieren. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, verschieben wir einfach nur ein bisschen den nächsten Konflikt. Denn wer uns jetzt gehört hat, hat den Eindruck, Sie sagen, Russland ist über Jahrhunderte, hat sich so entwickelt, dass der Glaube, dass man mit diesem Land in Frieden leben kann, naiv ist.
Also macht das Sinn? Schade, aber das ist so. Schade. Das ist so ein großartiges Land. Das tut weh zu sehen. Also was dort passiert, wie die Kultur da getötet wird, ja. Es gibt so viel Potenzial in diesem Land, so viel Potenzial in diesen Leuten, ja. Aber diese Diktatur, ja, diese Banditen, die an die Macht kamen, die zerstören das eigene Land, die zerstören die eigene Kultur. Schauen Sie mal, ich habe gesagt, das ist eine updated Diktatur mit den offenen Grenzen, ja. Ich bin in der Sowjetunion aufgewachsen, da waren wir wie in einem Gefängnis, war nicht möglich zu flüchten. Jetzt haben sie eine andere Idee. Medvedev, als er Präsident war, ja, hat gesagt, alle, die mit uns unglücklich, unzufrieden sind, geht, ja, die Grenzen sind offen. In den letzten, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren, Millionen, also 20, 30 Millionen eigentlich, die besten, die ausgebildeten, ja, die energischen Leuten, ja, die sind aus Russland gegangen, weil sie dort keine Zukunft für sich und ihre Familien haben, ja. Und das ist schon 20, 30 Millionen Leute, die jetzt die Wirtschaft in Amerika, in Israel, in Deutschland ankurbeln, ja, die könnten ein eigenes Land bilden, ja. Hochentwickeltes Land. Also es tut weh zu sehen, wie dort alles zerstört wird, ja. Also grundsätzlich bin ich Optimist. Also schauen Sie, vor 100.000 Jahren, in Deutschland, in der Schweiz, ja. Unsere Vorfahren, die haben einander gefressen. Aber die Menschheit entwickelt sich von der Gewalt zur Nächstenliebe. Jetzt haben wir einen Rechtsstaat, der uns schützt, weil wir schwächer sind als die Starken, ja. Und es ist einfach angenehmer und sicherer, bei einer Demokratie zu leben, das ist klar, ja. Und ich bin sicher, wie alle Flüsse zum Ozean kommen, alle Völker, alle Länder werden irgendwann zur Demokratie kommen. Einfach bei, historisch ist das so, bei einigen Völkern geht es mehr direkt, ja. Bei anderen Völkern muss man in Kreisen gehen, ja. Also einfach der Weg zur Demokratie in Russland ist offensichtlich sehr lang. Also kurzfristig bin ich pessimistisch. Ich sehe mir keine Möglichkeit, dass jetzt, wenn Putin plötzlich nicht da ist, dass dort alles anders sein wird, ja. Denn für die Einführung der Demokratie brauchen wir bestimmte Bedingungen. Also, zum Beispiel, ja, man muss die Schuld anerkennen, die Nationalschuld, wie es in Deutschland war nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. Der nächste russische Zar muss auf die Knien gehen, wie es der deutsche Kanzler in Warschau gemacht hat, auf die Knien gehen in allen Ländern, wo russische Panzer waren. In Prag,
ja,
in
aber wissen Sie, die
Budapest,
Deutschen,
in...
Okay, die Deutschen sind sehr froh auf ihre Entnazifizierung, aber sie wurde in meinen Augen nicht von Deutschen gemacht.
Klar, also wer wird diese Entnazifizierung in Russland machen?
Die Alliierten. In
eben, also, ja. Also es wird kein amerikanischer Panzer in Moskau geben. Hm. Ja, deshalb ich kann mir nicht vorstellen, dass der nächste russische Zar auf die Knien in Kiew geht, ja, hm. Denn das ist nicht Zarensache, ja. Dann ist er kein echter
Dann
Zar
ist er kein
mehr.
Echter Zar, nein.
Also die Demokratie muss mit den freien Wahlen beginnen. Es muss einen Nürnberger Prozess geben gegen alle Kriegsverbrecher. Ja, in Deutschland, Sie haben absolut recht, das haben die Alliierten organisiert. Wer wird diese Prozesse in Russland organisieren? Die Kriegsverbrecher selbst? Ja. Also, ich sehe im Moment keine Möglichkeiten für einen Übergang zur Demokratie in Russland. Ich werde es nie vergessen. Alexei Nawalny. Also, jetzt ist es unmöglich, sich das vorstellen. Also, vor einigen Jahren hatte er hat sich für die Präsidentschaft kandidiert und bei den Präsidentschaftswahlen konnte er frei in verschiedenen Städten ja, sprechen. Und nach solch einem Gespräch mit dem Publikum kam jemand auf ihn zu und hat gesagt, Alexei, mir gefällt, was Sie sagen. Ja, Sie gefallen mir. Ja. Aber zuerst müssen Sie zum Präsidenten werden, dann werde ich für Sie meine Stimme abgeben. Das ist alles, was man über die Beziehungen zwischen der Bevölkerung und der Macht in Russland wissen muss. Ja, um die Demokratie einzuführen, musst du zuerst zum Zaren werden. Aber wenn du schon zum Zaren wirst, du kannst die Rolle nicht ändern. Ja, dann bist du schon der Zar. Dann spielst du nach den ganz anderen Machtregeln. Ja, das ist die Tragödie Russlands. Aber irgendwann, nicht unsere Generation, nicht die nächste Generation, aber ich hoffe, es kommt irgendwann zur Demokratie.
Wenn wir jetzt überlegen würden, okay, wir geben den Russen in Anführungszeichen, was sie wollen, nämlich die Hälfte, drei Viertel der Ukraine, Putin hat seinen Krieg, Putin ist ein echter Zar, dann ist dann Ruhe. Wo ist da der Denkfehler?
Die Naivität pur. Ja, er wird nie, also er oder der nächste Putin, ja, er wird nie Ruhe haben, denn es funktioniert nur, also diese Diktatur funktioniert nur mit der Gewalt gegen die eigene Bevölkerung. Und diese Kontrolle, für diese Kontrolle braucht man immer die Gefahr, den Krieg, die Feinde. Also, wenn man jetzt Putin eben in Ruhe lässt und sagt, ja, du, hier stehen jetzt deine Truppen, das ist jetzt Russlands Territorium, okay, also für den Putin oder für den nächsten Putin, das wird der größte Sieg sein, das heißt, er ist der echte Zar und es wird weitergehen.
Wenn Sie sagen, man kann keine Ruhe geben und die Sprache, die Sie sprechen, nach innen ist die Sprache der Gewalt, dann ist die Sprache, die Sie verstehen, die Sprache der Gewalt. Das heißt, das Einzige, was dann helfen würde,
Absolut einverstanden. Die einzige Sprache, die sie verstehen, das ist die Sprache der Macht, der Stärke, der Gewalt. Und wenn du mit jemandem sprechen willst, dann musst du eine gemeinsame Sprache finden. Ja, also wir sind wieder wie im Zweiten Weltkrieg. Ja, Chamberlain und die anderen wollten Hitler in Ruhe lassen.
Appeasement, ja.
Es geht nicht. Appeasement haben wir genug gehabt. Nur die Sprache der Stärke.
Das große Argument vieler Menschen, auch Menschen, die es, glaube ich, sehr ehrlich meinen, ist, wir können einen Krieg gegen jemanden, der eine Atommacht ist, nicht gewinnen. Wenn man einen Krieg nicht gewinnen kann, sollte man ihn nicht führen.
Diese Überlegung stammt genau aus Putins Propaganda. Absolut. Die Einschüchterung. Wir sind so schlimm, wir haben eine Atomwaffe, also habt Angst vor uns. Ja. Schauen Sie mal, wir sind im Krieg. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Wir sind im Krieg schon seit Jahren. Ja. Man will einfach das nicht wahrnehmen. Stellen Sie sich die Situation. Zwei Männer kämpfen miteinander mit Schwertern, ja. Und ein Mann legt die Schwert beiseite und streckt die Hand aus, ja. Und diese Hand wird dann mit dem Schwert abgehakt. Das wollen Sie?
Das war Morin Lobosainz, der Interview-Podcast Der Spiegel, heute mit dem großen russischen Autor Michail Schischkin. Bekanntermaßen hat Washington ja vor ein paar Tagen ein neues Hilfspaket für die Ukraine angekündigt von 61 Milliarden Euro, ist da die Rede. Und auch London hat angekündigt, mehr Waffen zu liefern. Aus Moskau kam dazu lediglich eine knappe Antwort, nämlich, dass diese Entscheidungen den eigenen Sieg lediglich hinauszögern würden. Außerdem wünsche man den USA einen internen Bürgerkrieg. Sieht mit anderen Worten also nicht so aus, als wäre da jemand bereit, den ausgestreckten Arm nicht abzuhacken. Schischkin hat übrigens ein neues Buch vorgelegt, das elektronisch vorliegt. Tote Seelen, lebende Nasen, eine Einführung in die russische Kulturgeschichte. Vorzufinden auf seiner Seite michailschischkin.com. Das war Morin Lobosainz. Ich sage Danke bei Julia Parker, Philipp Fackler und Janis Schakarian für die Hilfe. Und ich bedanke mich bei Ihnen, bei euch fürs Zuhören. Morin Lobosainz erscheint wieder am kommenden Mittwoch. Und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.